Ist jetzt schon eingeschaltet? Ah ja. Jetzt hört man es. Also. Ich weiß nicht, wie sie da hergekommen sind. Vielleicht sind tatsächlich überlastet in unserer Mitte Leute, die sagen, ich schaffe es bald nicht mehr. Die gerne hätten, wenn es Entlastung gäbe. Vielleicht sagen andere, ja, ist nicht mehr mein Problem. Das war mein nächster Punkt, den ich anschauen wollte. Ich doch nicht. Ich brauche das eigentlich nicht. Ich könnte jetzt heimgehen. Ich bin ja nicht überlastet. Ich bin nicht so sicher. Ich bin mal in dieser Lage. Ich doch kein Burnout. Ich bin an sich gesund. Ich bin fröhlich unterwegs gewesen, bis wir unseren Missbrauchsfall hatten in der FEG Zwetzigen, wo nicht mich betroffen hat, aber indirekt schon. Als Hauptpastor habe ich schauen, dass das Schiff einigermaßen auf Kurs bleibt. Auf jeden Fall haben wir eine furchtbare Situation gehabt. Ein Vollzeiter hat der andere Vollzeiter bei der Polizei angezeigt, er habe seinen Sohn missbraucht. Ich wünsche das keiner Gemeinde. Das ist etwas vom Schlimmsten, was einem passieren kann. Weil die Gemeinde geht auseinander. Die einen sind für den und die anderen sind für den. Kann man nicht vermeiden. Und ich habe probiert, allen es recht zu machen. Und das geht ja nicht. Und in dieser Situation haben wir einen Besuch bekommen von einem Referent, der über Burnout geredet hat. Als erstes hat er so ein Blatt verteilt. Ein Blatt mit 20 Fragen drauf. Ich habe die ersten paar Fragen noch schnell kopieren. Fragen, wie es mir zur Zeit geht, ob ich gut weg sei oder nicht. Da musste man immer ausfüllen. Also zum Beispiel, mir scheint, als würde ich schwerer arbeiten, aber weniger damit ausrichten. Wenn das mich nicht betroffen hat, habe ich beim Eiseskreuz gemacht, wenn das mich sehr betroffen hat, beim Fünfi. Und am Schluss von diesen 20 Fragen hat man zusammenzählen, welchen Punkt habe ich insgesamt. Und als ich mein Resultat ein bisschen angeschaut habe, ist darunter gestanden, sie sind mitten in einem Burnout drin. Ich, der hat durch den Fragebogen hat der mehr erreicht, als ich selber realisiert habe. Ich habe nachher meiner Frau gesagt, ich glaube, ich steige aus. Ich schaffe es nicht mehr. 2 Jahre noch bis zur Pensionierung, das geht nicht mehr. Und wenn ich dort nicht meine Frau gehabt hätte, die gesagt hat, Gott hat uns da hergestellt, dem gibt er uns auch Kraft zum Durchhalten. Ich wäre vorzeitig in Pension gegangen. Es ist eine ganz schlimme Situation, wenn man den Eindruck hat, es geht nicht mehr, ich habe Kraft nicht mehr. Und wie gesagt, das ist nicht nur ein Problem der Manager. Das ist auch ein Problem von einem Gymnasiast zum Beispiel, der weiss, nächsten Sommer muss ich eine gute Note haben. Und ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Und er krampft und es geht nicht. Dann wird es sehr, sehr schwierig. Jetzt müssen wir aber ein bisschen noch genauer anschauen. Nicht jeder Stress führt zu einem Burnout. Also Stress an sich muss nicht schlecht sein. Fachleute unterscheiden zwischen dem Eustress und dem Distress. Eustress ist das, was ich jeden Abend mache, wenn ich meine Zahnpasta nehme. Zahnpasta kommt nicht raus, ohne dass man sie druckt. Die muss gepresst werden. Und wenn man sie nicht druckt, kann man sie schön anschauen, kann man zureden, komm, gib doch einmal ein bisschen, es nützt nichts. Also wir brauchen Stress. Wir brauchen, dass wir manchmal gedruckt werden. Wir leisten mehr dadurch, dass wir gedruckt werden. Stress an sich ist nicht schlecht. Schlecht ist der Distress. Das ist die permanente Überforderung ohne Aussicht auf eine Veränderung oder auf eine Entlastung. Das ist der Distress und der ist gefährlich. Und vielleicht stecken die Leute in dem Minne, ich möchte eigentlich etwas ändern, aber es klingt mir nicht. Wie gesagt, das kann auch eine Mutter sein oder ein Vater, wo einfach nicht mehr alles unter einen Hut bringt. Wenn ich an unsere ersten Jahre denke von unserer Ehe, dann habe ich meiner Frau manchmal gratuliert, dass sie das Pensum schafft. Ich war dort Jugendsekretär. 70 Jugendgruppen von Kishona, der ganze Schweiz umeinander gereist, alle möglichen Evangelisationen mit Jugendlichen gemacht und so weiter. Und sie war daheim mit 2 Kindern, später dann 3. Und manchmal wirklich am Rand von der Kraft. Ich komme auf das dann noch ein bisschen später. Wenn wir die Bibel ein bisschen anschauen, dann finden wir interessanterweise auch dort Burnout-Geförderte. Und ich habe mal 5 mir notiert, die ich gerne schnell vorstellen möchte. Der erste, der ein Burnout erlebt hat, das war der Mose. Der Mose hat es natürlich ein bisschen schwerer gehabt als mir. Der hätte 2 Millionen Volk müssen durch die Wüste führen. Nicht nur von Zürich auf Bern, schnell in ein paar Garine, sondern durch eine Wüste durch, wo es kein Wasser gab, wo es nichts zu essen gab. Und da kann man natürlich schon an Grenzen kommen. Und dann sagt der Mose, 4. Mose 11, zu Gott, warum tust du mir dies alles an? Womit habe ich es verdient? Ich allein kann dieses ganze Volk nicht mehr tragen. Die Last ist mir zu schwer. Wenn du sie mir nicht erleichtern willst, dann hab wenigstens Erbarmen mit mir und töte mich. Zeit der Mose. Töte mich, damit ich nicht länger diese Qual ausstehen muss. Das habe ich also noch nie gebetet. Töte mich. Aber der Mose ist am Rand von seiner Raf gewesen. Und was macht Gott? Er gibt ihm ein paar Älteste auf die Seite und sagt, gib du von deiner Verantwortung ab. Dann wird es besser. Auf das komme ich nachher auch noch. Der zweite, der ein Burnout hatte, ist der Elia. Der Fall ist vermutlich ein bisschen bekannt. Er hat einen riesen Erfolg erlebt auf dem Karmel. Er allein gegen 450 Baalspriester. Und er hat provoziert und gesagt, wir wollen jetzt schauen, welcher Gott antwortet, wenn man zu ihm betet. Und er hat zuerst die 450 Baalspriester beten lassen. Stundenlang haben sie betet und es ist nichts passiert. Und dann hat er gesagt, so, jetzt komme ich dran. Und er hat zu Gott gebetet und Gott hat Feuer geschenkt auf ein Opfer, das er machen wollte. Riesenerfolg. Und das ganze Volk hat geschrien, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Würde man meinen, der Elia ist mit erhobenem Haupt, ist er wegmarschiert. Das Gegenteil ist passiert. Die Königin, wo sie das gehört hat, hat sie gesagt, dein Kopf wird rollen, und zwar heute. Ich töte dich. Und der Elia sagt nicht, ja, sie sollen mal kommen, ich bete dann schon richtig. Sondern der flüchtet. 400 Kilometer in die Wüste geflohen. Zu Fuss. Und am Schluss sagt er, jetzt mag ich nicht mehr. Es langt. Elia setzte sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod herbei. Herr, ich kann nicht mehr, sagte er, lass mich sterben, ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Und Gott hat das Gleiche gemacht wie bei Mose, hat ihm einen Nachfolger gezeigt, Gang Dego berufen und hat ihm geholfen, dass er wieder auf die Beine kommt. Das dritte ist der Jeremia, einen ganz schwierigen Auftrag hatte. Der hat dauernd müssen Gericht verkündigen. Dauernd Gericht. Und es hat sich niemand bekehrt. Dauernd predigen und es passiert nichts. Im Gegenteil, sie haben ihn ins Gefängnis gerührt, sie haben alles Mögliche gemacht mit ihm. Und am Schluss hat er nicht mehr mögen. Er sagt, ich unglücklicher Mensch, warum bin ich überhaupt geboren worden? Nie saß ich fröhlich mit anderen zusammen. Ich konnte nicht mit ihnen lachen. Einsam war ich. Warum wollen meine Wunden nicht heilen? Du hast mich enttäuscht. Du bist wie ein Bach, der versiegt. Jeremia hat keine große Entlastung bekommen. Er ist am Schluss deportiert worden, der Jeremia. Sie haben ihn mitgeschleift auf Ägypten. Und die jüdische Geschichte sagt, dass er dort als Märtyrer gestorben ist. Jeremia ein schwieriger Prophet. Der Jona, der sollte bekannt sein. Der Jona als Erweckungsprediger in Ninive. Gott muss ihm zweimal den Befehl geben. Das erste Mal hat er nicht gefolgt. Das zweite Mal ist er gegangen. Und er predigt und hat Erfolg gehabt. Das ganze Volk hat sich bekehrt. Ganz Ninive, inklusive der König. Und der Jona müsste eigentlich sagen, Halleluja, ich bin doch ein erfolgreicher Mann. Das Gegenteil passiert. Jona sagte, Herr, ich wusste es. Du bist voll Liebe und Erbarmen, du hast Geduld und deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du angedroht hast, tut dir hinterher leid. Deshalb nimm mein Leben zurück, ich will sterben. Das ist besser als weiterleben. Sagte Jona. Und warum sagt er das? Er ist ein falscher Prophet. Er hat prophezeit, Ninive wird untergehen und Ninive ist nicht untergegangen. Was bist denn du für ein Prophet? Auf dich kann man ja nicht vertrauen. Ein empfindlicher Prophet, der sich sehr tüpft gezeigt hat. Und jetzt der nächste, der fünfte, der wird sie überraschen. Der Paulus. 2. Korinther 1, Vers 8 lesen wir. Liebe Brüder, ich meine, ihr solltet wissen, dass wir in der Provinz Asien Schweres erdulden mussten. Wir waren mit unseren Kräften am Ende. Das ist Burnout. Wir waren mit unseren Kräften am Ende und hatten schon mit dem Leben abgeschlossen. Unser Tod schien unausweichlich. Paulus, so ein Pionier. Was hätte er alles erreicht? Wie viele Gemeinden hat er gegründet? Wie viele sind zu ihm zum Glauben gekommen? Ist am Ende von seiner Kraft. Wenn man weiterliest, dann merkt man, er ist nicht selber die Schuld, sondern die Leute, die ihn töten wollten, die ihn verfolgt haben, die haben ihm den Rest gegeben. Also, wir sind in guter Gesellschaft, wenn wir mal am Ende von unserer Kraft sind. Das wollte ich mit dem Punkt sagen. Und jetzt der nächste. Das Problem fängt dort an, wo ich mehr mit meinem Leben will, als der Erfinder von meinem Leben. Dann fängt das Problem an. Gott hat uns mit dem ganzen bestimmten Profil geschaffen. Er hat uns Gaben gegeben. Und wer zum Glauben gekommen ist, hat noch Gaben vom Heiligen Geist dazu bekommen. Aber er hat uns auch Grenzen gesetzt. Ich kann nicht alles, was ich meine, ich sollte tun. Und der Punkt, der gilt vor allem denen, die sozial stark sind, sozial veranlagt. Die entwickeln sehr gerne das Helfersyndrom. Wo ein Notfall ist, da muss ich hin, ich muss helfen. Und kommen leicht dann an ihre Grenzen. Wir neigen dazu, wenn wir an einem Burnout sind, den Fehler immer bei den anderen zu suchen. Ich habe einen unmöglichen Chef, der lädt mir immer noch mehr auf. Oder ich habe eine Arbeitskollegin, die mobbt mich die ganze Zeit. Das halten wir nicht mehr aus in dieser Firma. Ich bin ein armer Kerl. Oder vielleicht eine schwierige Ehesituation. Ja, hätte mir Gott doch eine bessere Frau gegeben. Aber mit dieser Frau unter einem Dach zu wohnen, das ist eine Zumutung. Wir suchen den Fehler immer bei den anderen. Vielleicht auch bei der Gemeinde. Jetzt habe ich doch mich so eingesetzt und jetzt wollen sie noch mehr von mir. Wenn man Leute sucht, um zu helfen, dann sind es meistens die und die und die und die und der. Aber die Faulen, die melden sich doch nie. Dabei sind gerade die, die helfen können, vielleicht gerade die Überlasteten. Ich kann mich erinnern, als ich Direktor war auf Kishona, da haben wir einen Basar gemacht mit der Gemeinde. Und dann hat es geheißen, am Freitagabend sollten viele helfen aufstellen. Tisch und Bänk in der Turnhalle unten im Neubau. Ich als Gemeindeglied bin halt auch gegangen, aufstellen. Plötzlich sagt einer zu mir, du hast doch Gescheiteres zu. Mit anderen Worten, gehst du gescheiter rauf ins Büro, dort wartet viel Arbeit auf mich. Ich habe dann gesagt, ich bin Glied von dieser Gemeinde, folglich gehöre ich da hin. Und das war ja eine temporäre Aufgabe, die ist jetzt nicht permanent, sondern jetzt habe ich einmal 2 Stunden eingesetzt für die Gemeinde. Das geht, aber nicht permanent. Ich sage jetzt einen ganz wichtigen Satz, der Burnout gefährdet, unbedingt sollte mitnehmen. Ich allein bin verantwortlich für mein Leben. Und hör bitte auf, den Fehler bei den anderen zu suchen. Ich allein bin verantwortlich für mein Leben. Ich habe eine interessante Beobachtung gemacht. Solange ich kein Signal gebe, ich schaffe es nicht, gibt man mir immer noch mehr Verantwortung. Ich muss dem Chef sagen, ich habe zu viel. Und nicht über den Chef heimlich schimpfen, der immer mehr auflädt. Ich bin verantwortlich. Ich muss Signal geben. Und wenn ich nicht gebe, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich in ein Burnout hineinlaufe. Ich habe einmal erste Lösungsansätze schnell mitgebracht. Erstens, ich soll meine Zeit effektiver nutzen. In den 10 Geboten heisst, man soll 6 Tage arbeiten und 1 Tag nicht. Jetzt achten Sie mal auf Ihren Sonntag. Was machen wir nicht alles am Sonntag? Was biegen wir nicht alles rein, um nicht zur Ruhe zu kommen? Ja, was machen wir heute? Kannst du nicht einfach daheim rumhocken? Probieren Sie mal, die Bibel aufzuschlagen und 5 Minuten nichts sagen und nichts tun. Als Betten. Oder als Gott sagen, du, ich bin für dich da, gib mir mal, was ich brauche. 5 Minuten, sie bringen es nicht fertig, garantiert nicht. 5 Minuten, aber was könnte ich in diesen 5 Minuten alles schaffen? Was könnte erledigt werden? Ich persönlich habe mir angewöhnt, 1 Tag pro Woche ist immer, in jedem Fall, ein Freitag. Und meine Frau hat mir später mal gesagt, wo die Kinder oben waren, der eine Tag, der hat unsere Familie gerettet. Ich habe gewusst, er hat viel am Hals, er hat viel zu tun. Ich kann ihn in den Tagen, wo er jetzt halt beschäftigt ist, nicht gross beanspruchen, aber dem einen Tag ist er da für die Familie. Und dann ist halt der Vater mal angehockt und hat das Auto repariert, wo nicht mehr hätte gehen wollen. Als ich auf Kishona Direktor war, haben wir einen Termin suchen. Ich musste am Donnerstag frei machen auf Kishona, weil die anderen Tage sind anders beleidigt. Wir haben am Donnerstag unseren Freitag gehabt. Und wenn wir einen neuen Termin gesucht haben, wäre bei allen anderen der Donnerstag gegangen, nur ich nicht. Dann war immer der Direktor der Spielverderber. Heiner mal. Dann sagt mir doch ein anderer leitender Mitarbeiter, ich kann mir nicht leisten, frei zu machen. Der hat permanent durchgeschafft, 7 Tage. Hat es dann aber auch mit seiner Gesundheit zahlt, später. Ich plädiere heute Morgen, wir sollten dieses Freizeitverhalten einmal ein bisschen neuer anschauen. Was mache ich in der Freizeit oder was mache ich nicht in der Freizeit? Das Zweite, soll die Arbeit reduzieren. Oh, wenn das so einfach wäre, dann sollte er mal am Montag mit mir kommen, an meinen Arbeitsplatz, und dann soll er mir sagen, was ich könnte reduzieren. Wir haben das auf Frischona mal gemacht, haben einen Unternehmensberater geholt. Der hat mit allen leitenden Mitarbeitern hat ein Gespräch geführt und am Schluss ist er zu mir gekommen und hat seine Bilanz gezogen. Es ist erstaunlich, wenn man von außen mal beobachtet wird. Man merkt gar nicht, wenn ich im Hamsterrad drin bin. Kürzlich sei mal eine. Für einen Hamster im Hamsterrad ist das immer Karriereleiter, den er vor sich hat. Sind ja immer so Stäbli. Immer höher, dabei ist er immer am gleichen Ort. Arbeit reduzieren heisst zum Beispiel meine Motive überprüfen. Warum bin ich überlastet? Könnte es sein, dass da ein versteckter Ehrgeiz drin Ursache ist? Ich möchte jemand sein, ich möchte einen guten Namen haben in dieser Firma, ich möchte Karriere machen. Darum lasse ich mir immer mehr aufladen. Und ich muss lernen, Nein sagen. Nein sagen. Und ich muss lernen, Verantwortung zu delegieren. Ich habe da einen interessanten Satz zu unterstanden geschrieben. Auch wenn es niemand so gut kann wie ich. Hast du gemeint? Ich konnte jahrelang üben in dieser Aufgabe. Ich habe viel Erfahrung und darum mache ich es besser als einer, der anfangen muss. Aber warum nicht einem Anfänger einmal Gelegenheit geben, sich auch zu profilieren? Ich denke an die Jungschi am Eisli zu Schaffhausen bei uns in der Kishona. Dort hat ein Bärli, das geleitet hatte, geheiratet und ist weggezogen. Ja, wer macht jetzt die Ameisli? Die haben das so gut gemacht und sie haben es auch gut gemacht. Und siehe da, wo klar geworden ist, sie gehen, haben sich sofort Leute gemeldet. Ja, ich könnte das auch probieren. Die hätten sich nicht gemeldet, weil es die anderen so gut gemacht haben. Es muss zuerst eine Lücke entstehen, damit man anfängt, anders zu denken und zu leben. Und jetzt kommen wir zu Jesus, zu dem Text, wo Daniela schon vorgelesen hat. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 28, und das gilt jetzt nur für Burnout-Gefährdete. Ich sage nachher noch warum. Ich lese es einmal nach der Luther-Übersetzung, der Vers 28. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. So kennen wir den Satz vom Luther her. Jesus macht dieses Angebot und sagt, Überlastete sind bei mir an der richtigen Adresse. Kommt zu mir und ich helfe euch. Und warum nehme ich jetzt Luther? Wegen dem mühselig und beladen seid. Ich habe die beiden Wörter, habe ich einmal genauer im Griechischen studiert. Für mühselig heisst es eigentlich, wörtlich übersetzt, müde, erschöpft nach schwerer körperlicher Arbeit, kann aber auch innerlich müde bedeuten. Das mühselig. Und das beladen, das finde ich noch herrlicher. Heißt schwer beladen, Klammer, mit Verantwortung, überlastet und im Moment zu nichts zu gebrauchen. Unproduktiv, eher eine Last als eine Hilfe. Mühselig und beladen. Da klingt bei uns vielleicht irgendetwas an. Ja, genau, das ist es. Ich mag nicht mehr. Sie wollen immer mehr von mir, als ich kann geben. Und darum gibt es nichts anderes, als aus dem Hamsterrad einmal aussteigen und sich beobachten. Unser Fritz Stalder, zweite Prediger in Schaffhausen, der macht im März eine Auszeit, einen ganzen Monat Auszeit und nicht Zusatzferien. Er hat uns in der Gemeinde geschildert, was er alles machen will in dieser Auszeit, damit er auch sich ein bisschen weiterbilden kann. Das tut gut, sich einmal rausnehmen. Ich denke etwa dir, wenn ich Grippe habe. Grippe ist etwas Unangenehmes. Ich wünsche niemandem eine Grippe. Aber wenn ich dann so im Bett liege und denke, warum komme ich in Grippe über, dann werde ich etwa dir erinnern, du hast über die Schnur geschlagen. Gott hat dich aus dem Verkehr rausnehmen, damit du mal ein bisschen zur Ruhe kommst. Krankheit ist nicht per se etwas Negatives. Der Körper reagiert auf Überforderungen. Ich muss Hamsterrad anhalten. Wörtlich heisst da, ich will euch erquicken, Anapauso, so heisst das Griechische. Was steckt drin? Mach mal eine Pause. Mach mal eine Pause. Einen englischen Begriff gefunden, für das ich will euch erquicken. Get away with me and take a real rest. Das heisst, komm mal raus. Komm mal raus aus dem ganzen Betrieb und komm zu mir und dann machen wir Pause zusammen. So habe ich mal, wo wir nachher haben. Das ist so ein auf die Seite von Jesus. Komm zu mir. Machen wir Pause. Und Jesus sagt, ich überfordere im Fall niemand. Niemand wird von mir überfordert. Ich nicht. Und jetzt sagt jemand natürlich, Jesus, ja, der hat doch keinen Stress gekannt. Also wenn wir die Evangelien lesen, dann lesen wir nichts von einem gestressten Jesus. Der ist so ruhig durch die Gegend marschiert, einmal in Galiläa und dann ist er wieder einmal auf Judäa. Das sind ein paar Tage Wanderung, hat immer Leute um sich herum gehabt, die ihn gestresst haben. Also so stressfrei war Jesus nicht. Er war von Anfang an überfordert. Jesus. Und zwar hat ihm der Vater den Auftrag gegeben, dafür zu sorgen, dass alle Menschen die Möglichkeit bekommen zur Rettung. Und das sind damals, wo er auf dieser Erde gelebt hat, 169 Millionen Menschen gewesen. 169 Millionen. Ja, das ist noch nichts im Vergleich zu jetzt. Jetzt sind wir bald bei 8 Milliarden. 169 Millionen, das sind zweimal die deutsche Bevölkerung. Für die war er zuständig. Ich habe übrigens eine Karte mitgenommen. Die Entwicklung der Weltbevölkerung seit dem Jahr 1900, glaube ich, ist es, oder? Auf jeden Fall am Anfang ist die Bevölkerung fast nichts angewachsen. Und erst in den letzten Jahrzehnten hat es einen Anstieg gehabt, der beängstigend ist. Und darum sagen die für die Nahrung zuständig sind, haben wir überhaupt noch genug gesessen in 50 Jahren auf dieser Erde? Weil die Bevölkerung so drastisch zunimmt. Aber wo Jesus da war, 169 Millionen und er allein ist für die zuständig gewesen. Er hat keine gehabt, die gesagt haben, wir helfen dir denn. Im Gegenteil, wo es darauf ankam, ist, dass er einen Helfer hätte, sind alle davon gerannt. Warum wirkt denn Jesus so stressfrei? Was war sein Geheimnis? Das Erste, er hat gewusst, warum der Vater ihn auf die Erde geschickt hat. Er hat gewusst, warum er da ist. Auf der Erde. Und zwar finden wir 15 Mal finden wir bei Jesus den Satz, ich bin gekommen, zum Beispiel, Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Ich bin gekommen, weil. Er hat sich immer wieder vergewissert, bin ich neu dieser Spur. Und er hat sich konsequent am Vater orientiert. Hast du einen Auftrag für mich da? Oder nicht? Zum Beispiel am Teich Bethesda. Da heisst es, Teich Bethesda war voll krank. Rundum sind sie gesessen und haben gewartet, dass ein Wunder passiert. Und er pflückt ein einziger raus aus dieser grossen Masse, der 38 Jahre lang gewartet hat auf ein Wunder und fragt ihn, willst du gesund werden? Ich nehme an, dass der Vater ihm den Befehl gegeben hat, geh auf den zu, der braucht dich. Und er hat ihn geheilt. Wenn wir das Leben von Jesus ein bisschen genauer anschauen, dann finden wir drei Einschränkungen, wo er sich freiwillig auferlegt hat. Das eine ist eine ideologische. Er hat sich konzentriert auf Hilfsbedürftige. Auf Menschen, die gewusst haben, ich schaffe das Leben selber nicht mehr. Ich brauche Hilfe. Und denen hat er Zeit geschenkt. Den Fachleuten, den Theologischen, denen nicht. Es heisst an einer Stelle in Matthäus 16, er ließ die Pharisäer stehen und ging weg. Die hat er stehen lassen können, weil er gewusst hat, es sind Hilfsbedürftige, die mich brauchen. Er hat sich auf die konzentriert. Das ist die eine Einschränkung. Die zweite war geografisch. Er hat gewusst, ich kann nicht alle 169 Millionen erreichen, ich als Einzelne. Ich beschränke mich auf ein kleines Land, Israel. Einmal wird berichtet, er sei nach Tyrus in die Sepp gegangen. Das war Ausland. Und dann kommt eine Frau zu einem mit einer kranken Tochter und sagt, könntest du die heilen bitte? Du bist doch einer, der das kann. Und dann wüsst er sich auf ab. Nein, mache ich nicht. Ich bin gekommen für die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Und dann passiert etwas Eigenartiges. Die Frau lässt sich nicht abschütteln. Die sagt, aber das, was vom Tisch oben runtergeht, das darf man doch essen. Er vergleicht mit dem Hund. Auf jeden Fall die Hände einmal noch Brösel gegessen, die unten runtergefallen sind. Und jetzt rede ich menschlich. Ich könnte mir vorstellen, dass Jesus den Vater gefragt hat, ich bin im Ausland, ist das eine Ausnahme? Soll ich die auch heilen? Und der Vater sagt, mach's. Und er heilt sie. Aber nachher ist er wieder verschwunden nach Israel. Israel ist seine Hauptbeschäftigung gewesen. Und er hat die dritte Einschränkung gemacht, methodisch. Er hat sich beschränkt auf 12 Männer, die er 3 Jahre ausgebildet hat. Und am Schluss hat er nur 11 gehabt und denen sagt er, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Er hat Multiplikatoren ausgebildet, die nachher weitergefahren sind, die in alle Welt gegangen sind. Die Kirchengeschichte berichtet, dass von diesen 11 Jüngern, die er ausgesendet hat an Himmelfahrt, ausser einem alle als Märtyrer gestorben sind. Der eine in Spanien, der andere in Indien, der andere in Kappadokien und so weiter, in den verschiedensten Ländern. Der einzige, der natürlich gestorben ist, war der Johannes, als Bischof in Ephesus. Alle anderen haben den Auftrag begriffen gehabt, den Jesus ihnen gegeben hat. Mein letzter Punkt heisst, Jesus ja, aber doch nicht ich. Ich bin doch nicht wie Jesus. Jesus war ohne Sünde gewesen. Der hat einen direkten Draht zum Vater. Darum hat er immer das können machen, wo der Vater ihm gesagt hat. Und ich wette Ihnen ein Argument dagegen in die Hand geben. Ich habe nicht gesagt, Sie können so leben wie Jesus. Aber wir haben den Auftrag. Und vor allem haben wir ein Vergebungsangebot. Jesus ist für uns Versäger. Für uns, wo wir immer wieder falsch handeln im Alltag, ist er für uns gestorben, damit er uns vergeben kann und mir einen neuen Start ermöglichen. Wunderbar. Ich muss nicht. Ich darf einfach mit Jesus leben. Und Jesus war der Prototyp vom neuen Mensch. So wie wir sein nach der Bekehrung, Teil vom Reich Gottes, Mitarbeiter im Reich Gottes, so sollen wir leben. Im Hören auf Gott und im Tun, was er uns sagt. Das ist das Geheimnis von Jesus. Und das soll unser Geheimnis sein. Ich höre intensiv, Gott, was hast du mit mir vor? wo es darum gegangen ist, ob ich die Berufung nach Kishona annehme als Direktor, da habe ich 11 Monate dagegen gekämpft. Ich wollte im Ländle bleiben, weil ich dort ein unerhört schönes Arbeitsfeld getroffen habe. Und nach 11 Monaten hat Gott zu mir gesagt, du gehst. Sehr deutlich im Gebet. Ich bin manchmal froh gewesen, dass ich nicht auf eigenen Wunsch gegangen bin. Gott hat das so wollen. Losen auf Gott und das machen, was er sagt. Das ist das Geheimnis. Wir müssen nicht mehr am Hamsterrad noch drehen, sondern rausnehmen. Gott, was hast du mit mir vor? Ist das richtig, was ich jetzt mache? Oder sollte ich korrigieren? Und Gemeinde Jesu, die muss der Ort sein, wo mühselige und Beladene willkommen sind. Ich fände das super, wenn Kishona Schlaten im Dorf bekannt wäre als ein Ort, wo Verzweifelte willkommen sind. Wenn sich das wieder rumsprechen, wenn es dir nicht gut geht, dann musst du neu Kishona. Dort bist du willkommen. Die nehmen sich Zeit für dich. Die helfen dir. Bei Jesus gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Er sagt, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und dann sagt er etwas ganz Komisches. Ich gebe euch noch mehr zu tragen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. So wie ich es euch vorgemacht habe, so lebt. Dann klappt es. Jesus lädt uns keine Last auf, die uns überfordert. Wenn wir auf ihn hören und das tun, was er sagt, dann werden wir entlastet. Und dann schenkt er uns den Heiligen Geist, der unsere Defizite auffüllt. Ich will noch beten. Herr, du weißt, wie schwierig Mensch sie ist. Du bist da gewesen, als ein Mensch und als Gottes Sohn. Und du hast alles gemacht, was du hast können, um uns zu retten. Und um uns vorzumachen, wie wir es machen sollen. Danke vielmals. Hilf uns, immer wieder neu bei dir aufzutanken, bei dir Kraft zu holen und dich zu ehren. Amen. Was bereits angetönt, wir haben heute Gelegenheit, noch ein Abendmahl zu nehmen miteinander. Das Abendmahl ist so, wie wenn Jesus uns auf die Seite nimmt. Du komm mal, ich habe dir noch etwas zu geben. Nicht nur zu sagen. Das hat er hoffentlich gemacht durch seinen Geist. Ich möchte dir noch etwas Handfestes geben, was du kannst mitnehmen. In dir drin mitnehmen. Und so wie man das Brot spürt, wie es runterrutscht, und so wie man den Traubensaft spürt, wie er runtergeht, so real ist die Vergebung, die Jesus anbietet. Er sagt zu den Jüngern in Lukas 22, mich hat herzlich verlangt, dies Abendmahl mit euch zu nehmen, bevor ich leide. Wenn ich das mal vorstelle, Jesus hat gewusst, in 24 Stunden bin ich tot. Grausamer Tod. Und jetzt verfällt er nicht in Hektik, wir müssen noch eine Strategie entwickeln, wie wir uns verhalten wollen, sondern er sagt, kommt auf die Seite. Jetzt gehen wir zusammen gehen, damals das Passa nehmen. Jetzt gehen wir zusammen gehen, das Abendmahl nehmen. Und dann nimmt er plötzlich, wo er so mit den Jüngern das Passa genommen hat, das Brot und sagt zu den Jüngern, nehmt, esset, das ist mein Leib, wo für euch gebrochen wird. Das dient zu meinem Gedächtnis. Und nach dem Brot hat er den Kelch genommen. Und hätten den Jünger gereicht und gesagt, trinket alle daraus. Das ist das Blut vom neuen Bund, das vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Und immer wenn ihr das nehmt, denkt an mich. Ich werde das Mahl mit euch nicht mehr nehmen, hat er zu den Jüngern gesagt, bis ich dann in der Herrlichkeit wieder mit euch zusammen nehme. Herr Jesus, und so bitte, segne du die Gaben an uns. Du weißt, wer du jetzt besonders im Auge hast, wo sollte auf die Seite treten. Einmal ein bisschen mit dir auf die Seite stehen und auf dich hören, wie er sein Leben kann gestalten. Danke, dass du da bist und dass du selber das Mahl uns überreichst. Amen. Und machen sie so, dass sie vorkommen. Ich gebe das Brot persönlich ab und dann können sie nachher hinein den Traubensaft nehmen.